Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast.
Es ist wieder Podcast-Zeit. Wir melden uns mit einer neuen Folge der Scharfen Welle, dem Bonner Epilepsie-Podcast. Und heute haben wir Premiere, denn wir unterhalten uns zum ersten Mal zu dritt. Bei mir ist Dr. Michael Wenzel. Er leitet bei uns an der Klinik für Epileptologie die Arbeitsgruppe Netzwerk Neurophysiologie und epileptische Mikronetzwerke. Habe ich richtig gesagt?
Ja, alles richtig.
Wunderbar. Und wieder bei mir ist auch Professor Dr. Rainer Sorges, unser Klinikdirektor und Chefarzt. Und wir haben heute ein super spannendes Thema von der Forschungsfront, nämlich es geht um Antiepileptika mit Lichtschalter. So, und das bist du, Michael, das ist dein Forschungsthema. Letztens, Anfang des Jahres, kam eine Pressemeldung über meinen E-Mail-Account und du hast einen riesigen Forschungsgrant bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist das denn? Darüber sollten wir auf jeden Fall eine Folge machen. Ja, es wäre schön, wenn du jetzt mal erzählst, worum es da geht.
Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch froh, heute hier sein zu können. Und die Forschung ist schon ein neuer Weg, den meine Arbeitsgruppe beschreitet. Bislang haben wir hauptsächlich und tun das auch weiterhin daran geforscht, wie Anfälle im Gehirn entstehen und wie sie sich ausbreiten. Denn das ist nach wie vor, obwohl wir 100 oder mehr als 100 Jahre schon daran forschen, nicht klar. Ja, also meine Gruppe hat sich bislang hauptsächlich mit solchen mikroanatomischen, also auf ganz kleinem Raum im Gehirn, Mechanismen beschäftigt, wie epileptische Anfälle dort entstehen, auch mit dem Ziel herauszufinden, wie man das zu diesem Zeitpunkt spätestens dann aufhalten kann. Also da ist das, was jetzt neu als Linie bei uns in der Arbeitsgruppe ist, nochmal was ganz anderes, also was Therapeutisches.
Und wieso brauchen wir überhaupt neue Antiepileptika? Vielleicht magst du dazu was sagen, Rainer.
Sehr gerne, ja. Danke, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben zu unserem Podcast. Ich freue mich natürlich auch in dieser illustren Runde dabei sein zu dürfen. Ja, der Privatdozent Wenzel, der wird uns hoffentlich neue Erkenntnisse bringen, wie man anfallsupprimierende Medikamente, die man ja auch lange Jahre Antiepileptika genannt hat, wie man die vielleicht auch anwenden kann, an den Wirkort bringen kann. Und warum ist das so wichtig? Wir wissen schon seit etlichen Jahren, dass wir zwar jedes Jahr oder alle zwei Jahre neue Medikamente auf den Markt gebracht bekommen und entwickelt werden, aber wir haben auch gelernt, dass der Anteil derjenigen Patientinnen und Patienten, die erfolgreich damit behandelt werden, nicht zunimmt. Das heißt, es sind immer noch einer von drei Patientinnen und Patienten, die nicht anfallsfrei werden, obwohl wir diese Medikamente richtig und regelrecht einsetzen. Das heißt, wir sind immer noch mit den Wirkmechanismen nicht da, wo wir natürlich zugunsten unserer Schützlinge gerne wären. Und das andere ist natürlich, dass sich die Medikamente nicht nur in ihren Wirkmechanismen unterscheiden, sondern auch in ihrer Verträglichkeit. Also die sogenannten Nebenwirkungen können sehr unterschiedlich sein. Das hängt ein bisschen davon ab, an welchen Zielstrukturen diese Medikamente ansetzen. Und das dritte große Problem ist, dass Medikamente auch untereinander in Wechselwirkung gehen können und auch andere Organsysteme angreifen können.
Das heißt, das Ziel dieser neuen Medikamentenentwicklung ist bessere Wirksamkeit, weil es einfach noch genug Patienten gibt, bei denen die Medikamente nicht wirken, und Nebenwirkungsreduktion.
Ja, und richtig. Und die Frage ist eigentlich, warum sind die nicht ausreichend wirksam und warum werden sie nicht gut vertragen? Eine der Gründe ist vielleicht, und das wissen wir nicht, dass an dem Wirkort, wo sie tatsächlich ihre Wirkung auf die Anfallsunterdrückung ausüben sollen, dass sie dort nicht in ausreichend hoher Konzentration ankommen. Und einer der Gründe ist natürlich die Verträglichkeit, sodass wir uns versprechen, dass wenn man beispielsweise Medikamente direkt im Gehirn eigentlich hätte oder dort in sehr hoher Konzentration, dass sie dann vielleicht viel wirksamer und viel verträglicher wären. Und das ist, glaube ich, einer der Ansätze, die der Dr. Wenzel verfolgt.
Genau, also während der klinischen Tätigkeit hier in einem Epilepsiezentrum, wo wir uns häufig mit komplizierteren Fällen auch beschäftigen, da wurde schon klar, dass in der Epileptologie noch viel zu tun ist therapeutisch, weil man sehr oft mit Patienten zu tun hat und sich um Patienten kümmert, wo viele antiepileptische oder anfallsunterdrückende Medikamente versagt haben. Und das war eigentlich der Auftakt zu der Idee, dass man versuchen könnte, neue Medikamente oder Medikamente, die es vielleicht sogar schon gibt in der Klinik, von denen man weiß, dass sie eine hohe Kapazität haben, Anfälle zu unterdrücken, dass man die auch in der Epileptologie nutzen könnte, weil bislang ist das zum Beispiel in der Anästhesiologie mit Generalanästhetika so, wenn man die benutzt, kann man Anfälle gut unterdrücken, zum Beispiel bei einem sogenannten Status Epilepticus, wenn der Anfall nicht aufhört. Man kann diese Medikamente aber nicht in einer Normalsituation benutzen, weil wenn man sowas einem Epilepsiepatienten geben würde, dann würde der ja umfallen, man müsste ihn intubieren, das sind intensivmedizinische Medikamente. Wenn man aber jetzt die Möglichkeit hätte, diese Medikamente so zu verändern, dass man sie nur an einer Stelle, dort wo man das braucht, zum Beispiel wo der Anfall entsteht, freisetzt, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo sie benötigt werden, dann könnte man sie vielleicht in der Epileptologie benutzen, was bislang nicht möglich war. Möglicherweise wären sie da hocheffizient und die Nebenwirkungen wären minimiert, weil überall im Körper ist das Medikament ja aus, außer dort, wo es gebraucht wird. Also das war eigentlich der Auftakt zu dieser neuen Forschungsrichtung.
Genau, und an der Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt der Lichtschalter ins Spiel.
Genau, also damit konnten wir dann auch die Europäische Forschungskommission überzeugen, denn eine Möglichkeit, diese Medikamente also auszulassen, solange man sie nicht braucht, und anzuschalten, wenn man sie dann braucht, wäre, dass man sie entweder verpackt in einen sogenannten Lichtkäfig. Das heißt, da baut man an das Molekül, das man schon kennt, zum Beispiel ein Generalanästhetikum, das man benutzt in der Intensivmedizin, um Leute, sagen wir es mal, ganz einfach schlafen zu legen, quasi. Dass man da ein Molekül hinanbaut, das verhindert, dass das Medikament binden kann. Und nur wenn man Licht einer bestimmten Wellenlänge draufstrahlt, wird dieses Medikament freigesetzt. Das heißt, entweder hat man so eine Art Käfig, die werden im Englischen Cage genannt, ja, oder man kann tatsächlich einen echten Schalter bauen, indem man so ein Gelenk einbaut in das Molekül, das man schon hat. Deswegen muss man sich ja genau anschauen, wie diese Moleküle beschaffen sind. Und dann kann man an bestimmten Stellen so einen Schalter, ein Gelenk einfügen. Und dann kann man mit verschiedenen Wellenlängen von Licht das Molekül an- und ausschalten, weil es seine Struktur verändert, wenn man das Licht verändert. Und damit kann man es faktisch an- und ausschalten.
Es geht also gar nicht um einen Lichtschalter, sondern in dem Fall ist Licht der Schalter, oder?
Licht betätigt den Schalter.
Ja, oder?
Stimmt.
Michael, wer stellt das denn her? Machst du das alleine in der Klinik für Epileptologie unten im Labor? Oder wo werden diese Substanzen hergestellt?
Also das war natürlich für uns jetzt ganz neu und ist auch spannend, weil wir bislang hochtechnologisch auch versuchen herauszufinden, wie Anfälle entstehen und sich ausbreiten. Und das ist sehr spannend, aber hat jetzt mit Chemie oder der Herstellung von Medikamenten ja nichts zu tun. Und da mussten wir Kollaborationen eingehen, was wir gerne getan haben natürlich, und haben auch Leute angestellt, die für uns Medikamente bauen können, Chemiker. Und wir kollaborieren da mit dem Institut für medizinische Pharmazie hier in Bonn, mit Christa Müller, und einem anderen Spitzenforscher, der solche Lichtschalter schon seit vielen Jahrzehnten baut, allerdings nicht im Bereich der Epilepsieforschung, Dirk Trauner, der in den USA eine Arbeitsgruppe hat, aktuell an der University of Pennsylvania.
Und wie funktioniert das jetzt genau? Also ich meine, Licht ins Gehirn, ich stelle es mir ziemlich dunkel vor im Gehirn. Wie kommt das Licht dahin?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Die naheliegendste Idee wäre, dass man dort eine Lichtfaser implantiert. Denn wie schon gesagt, also das Licht kommt nicht einfach so dahin, da ist ja ein Schädel dazwischen, ein Knochen, der das Licht nicht durchlässt. Wir implantieren allerdings auch in Epilepsiepatienten ja regelmäßig, zum Beispiel hier an unserem Epilepsiezentrum, Tiefenelektroden. Aktuell hauptsächlich, um besser herauszufinden, wo Anfälle herkommen, wenn wir das mit herkömmlichen Methoden nicht schaffen. Es gibt auch Systeme, die man schon über längere Zeit implantieren kann, auch bei Epilepsiepatienten, die dann zum Beispiel eine Elektrode tragen, detektieren können, theoretisch, ob ein Anfall beginnt und dann auch stimulieren können, zum Beispiel, indem ein Strom appliziert wird und so der Anfall unterbrochen werden kann. Also es gibt Systeme, die schon jetzt auch im Menschen angewandt werden, die man als Vorlage nutzen könnte. Man müsste quasi die Lichtfaser dazu bauen.
Also das heißt, das Prinzip ist folgendes. Ich gebe ein inaktives Medikament und das gebe ich dem ganzen Körper oder gebe ich das nur ins Gehirn?
Auch da gibt es wieder mehrere Spielarten. Der Traum wäre natürlich, dass man eine Tablette nimmt. Das Medikament ist nicht aktiv. Es verteilt sich überall im Körper. Man hat diese Lichtfaser implantiert an der Stelle, wo der Anfall entsteht oder vielleicht sogar an mehreren Stellen. Das ist einer der großen Vorteile dieses Ansatzes, dass man auch an mehrere Stellen gehen kann, weil man ja das Gewebe nicht mehr herausschneidet zum Beispiel. Ja. Und wenn dann ein Anfall detektiert wird, zum Beispiel über Elektroden, dann könnte man da das Licht anmachen und nur dort wird das Medikament aktiv. Ja, das ist im Prinzip der Ansatz.
Und das Licht anmachen, also haben die Leute dann einen, ja, wie so einen kleinen Apparat immer am Körper oder ist diese, also da brauchst du eine Energiequelle und ist das dann in der Vision später, ist das komfortabel dann auch?
Also da gibt es wieder verschiedene Vorstellungen. Natürlich möchte man das so komfortabel wie möglich gestalten. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man da die Lichtquelle, man braucht eine Lichtquelle.
Ja.
Dass man die unter die Haut implantiert. Die ist nicht groß. Und die könnte zum Beispiel batteriegetrieben sein und man kann sie auch von außen aufladen. Das geht ja heute auch schon mit dem Handy zum Beispiel. Ja, also da gibt es ja Technologie, die ist schon da. Da kann man sich sehr gut vorstellen, dass man sehr kleine Aggregate unter die Haut implantiert, die dann zu dieser Lichtfaser führen. Und das System ist auch geschlossen. Das ist ja ganz gut daran. Es ist also zum Beispiel jetzt nicht so, dass man da ein Medikament in sein Reservoir einbringt, das dann langsam herauskommt, wo es sein soll, sondern alles, was dort ist, ist zum Beispiel eine Elektrode und eine Lichtquelle. Und alles andere wird zum Beispiel durch die Tablette gegeben. Also das wäre ein System, das nicht sehr viel Energie braucht, das sehr klein ist, das man also als Vision schon sehr gut auch im Menschen anwenden könnte. Aber da sind wir natürlich noch weit weg davon, weil wir erstmal herausfinden müssen, ob es überhaupt geht.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wo sind wir denn gerade? Funktioniert dieses Prinzip schon irgendwo? Also gibt's das schon in der Anwendung? Und wo stehen wir, wo stehst du, Michael, jetzt in diesem Projekt?
Also die sogenannte Phototherapie gibt's in der Dermatologie schon lange, also bei Hauterkrankungen. Da benutzt man auch UV-Licht zum Beispiel und bestrahlt damit die Haut lokal. Zum Beispiel, wenn man dort eine Erkrankung hat, die an einer bestimmten Stelle ist, dann kann man Medikamente geben, die durch Lichteinwirkung dazu führen, dass das Gewebe dort zugrunde geht. Also so eine Art Sensibilisierung findet da statt. Das gibt es schon seit einiger Zeit.
Das solche, ist bei der Haut dann wahrscheinlich leichter, weil man das als Creme aufträgt zum Beispiel, oder?
Ja, man kann das auch von innen geben, aber man kommt eben sehr gut hin mit einer Lichtquelle. Ja. Die muss man ja nur drüber halten
letzten Endes.
Mhm. Der Ansatz, den wir jetzt verfolgen, also entweder mit dem Schalter oder dem Käfig, den gibt es auch schon seit längerer Zeit in der biologischen Forschung. Also er ist zum Beispiel benutzt worden, um lichtsensible Antibiotika zu machen. Die kann man dann nur an bestimmten Stellen anschalten. Oder man hat geschafft, dass man Herzschrittmacherzellen, die also den Herzrhythmus bestimmen, in ihrer Frequenz, wie die feuern, verändern kann. Also es gibt verschiedene Anwendungsgebiete, wo diese Technologie ganz grundsätzlich schon mal getestet wurde. In der Epilepsieforschung kaum.
Ja, es gibt natürlich eine Reihe von Fragen, die noch gar nicht beantwortet sind. Die erste Frage, sagen wir mal, das Prinzip würde funktionieren, wäre, wo implantiert man, wie dick muss das Glasfaserkabel sein, welche Lichtenergie muss gegeben werden, muss die permanent gegeben werden, wird die nur angeschaltet, wird die alle 5 Minuten angeschaltet werden.
Welche Wellenlänge?
Das ist die eine große Frage. Also, wo kommen die Anfälle mutmaßlich her und welche Form der Lichtaktivierungsquelle würde man implantieren? Die zweite große Frage ist natürlich, ist es sicher? Auch das wissen wir noch nicht, denn zwar ist die Idee, dass man diese Substanz an einem Wirkort nur zur Anwendung bringt, aber die zweite Frage ist, in welcher Konzentration oder Dosis? Und das kann man wahrscheinlich auch noch nicht so gut regulieren. Wahrscheinlich kann man die maximale Konzentration bestimmen über die Menge der Tagesdosis, die man gibt von dem Medikament, entweder direkt ins Gehirn gegeben oder eben über Aufnahme in Tablettenform. Aber welche dann tatsächlich als Wirkprodukt am Wirkort ankommt, das wird man nicht bestimmen können. Und die Frage, wenn es zu hoch ist, was sind dann die Konsequenzen für die Nervenzellen? Das ist am Ende auch noch nicht geklärt. Und die dritte Frage, die wir schon mal diskutiert hatten, Michael, ist die, nämlich im Gehirn ist es dunkel. Und das heißt, wenn man Licht irgendwie anwendet in einer bestimmten Wellenlänge und das Gehirn ungeschützt diesem Licht ausgesetzt ist, kann das beispielsweise irgendwelche Vorgänge in den Zellen hervorrufen, die auch Schäden machen können.
Ja, genau. Damit gibt es auch einfach keine Erfahrung, ne, mit Licht im Gehirn. Genau.
Es gibt Felder, die so lichtbasiert Therapieansätze versuchen. Die Optogenetik, die sogenannte Optogenetik, ist da auch einer der Vorreiter im wissenschaftlichen Sinne. Dort allerdings bringt man neue Gene ein in das Zielgebiet und das führt zur Ausprägung von Proteinen, die dann lichtsensibel sind. Also da braucht man eine Virusinfektion letzten Endes, die zu diesem bestimmten Gen führt, was man dort haben will. Das ist einer der großen Vorteile unseres Ansatzes, dass man das nicht braucht. Alle anderen Dinge, wo wir noch nicht so weit sind, die müssen wir auch abarbeiten. Zum Beispiel, wie weit kommen wir mit welcher Lichtwellenlänge in das Gewebe hinein, denn wir möchten ja möglichst weit reichen. Das sind also natürlich nicht über den gesamten Kopf, wir möchten das lokal schaffen, aber das Gehirn ist ein hochlichtbrechendes Gewebe. Es ist also nicht ganz einfach, mit Licht da in die Ferne zu kommen quasi. Und die Lichtstärke ist ein wichtiger Faktor. Wie viel wendet man da an, wie Rainer das gerade schon gesagt hat? Wir möchten zum Beispiel nicht, dass das Gewebe sich zu stark erhitzt, wenn wir da das Licht anmachen. Wie lange müssen wir das anmachen? Wir müssen eine ganze Reihe Arbeit leisten auf der Ebene der Moleküle. Das ist wirklich wieder wie ein Bastelkasten, so ein bisschen, wo man herausfinden muss, welche Lichtstärke die Moleküle brauchen, um aufzugehen oder ihre Lichtschalterfunktionen auszuüben. Denn das ist nicht wie in der Theorie, dass das immer 100% klappt. Also da ist viel Bastelei tatsächlich auch dabei, dass das ein Medikament wird, das auch wirklich funktionieren kann, ja.
Ist das Ganze denn jetzt noch als Grundlagenforschung zu betrachten oder ist es schon weiter? Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über Tierversuche gesprochen und ich weiß, dass ihr da auch mit dem Mausmodell schon arbeitet, oder?
Also was wir aktuell machen, ist tatsächlich zu versuchen, das Prinzip umzusetzen. Also wir machen das aktuell nur in vitro. Wir machen das unter anderem an Hirnschnitten von Mäusen, die Epilepsie haben. Wir machen das auch an Hirnschnitten von Epilepsiepatienten, die eine schwer behandelbare Epilepsie haben und bei denen ein Ort gefunden werden konnte, wo die Anfälle mutmaßlich herkommen oder höchstwahrscheinlich, weshalb man sich dazu entschließen konnte, wenn der Patient oder die Patientin das auch möchte, dieses Areal chirurgisch zu entfernen. Und wenn dieses Gewebe entnommen wurde, das ist ja letzten Endes genau das Gewebe, was wir behandeln wollen. Es hat nicht hinreichend reagiert auf Medikamente. Dann bekommen wir ein Stück dieses Gewebes, können daraus auch Hirnschnitte anfertigen, denn das Gewebe lebt noch eine gewisse Zeit weiter, selbst wenn man es entfernt hat, also ein paar Stunden. Und das gibt uns die Möglichkeit, dann dort zum Beispiel mit Mitteln der Elektrophysiologie, das heißt, da misst man die elektrischen Ströme in diesem Hirnschnitt, herauszufinden, ob diese Medikamente, denn wir haben schon begonnen, erste Moleküle zu bauen, ob die tatsächlich wirksam sein könnten. Denn wir möchten natürlich nicht wieder neue Medikamente entwickeln und testen, die dann wieder nicht wirken. Das wäre natürlich der Worst Case, denn wir geben schon sehr viele Ressourcen aus und bemühen uns oder stecken da sehr viel Arbeit rein. Und wenn dann am Ende doch wieder rauskommt, dass es nicht funktioniert, wäre das nicht gut. Und zuletzt nur, weil du es gerade schon gefragt hast mit den Tierexperimenten, das versuchen wir zu minimieren. Deswegen versuchen wir zum Beispiel auch sehr stark jetzt in diesem menschlichen Hirngewebe zu arbeiten, wenn wir dazu Zugang haben. Und das haben wir hier. Auf der anderen Seite gibt es genau diese ganzen Fragen, die wir gerade schon angesprochen haben, wie die der Verträglichkeit. Was haben diese Medikamente für Auswirkungen auf den Gesamtorganismus? Denn wir möchten gerne, dass die Nebenwirkungen so möglichst gering sind im Rest des Körpers, wenn das Medikament ausgeschaltet ist. Aber so ganz genau können wir das ja nicht sagen. Wir müssen also versuchen, das nachzuvollziehen erstmal. Und dazu wird es in der Zukunft auch notwendig sein, das in einem intakten Organismus anzuschauen. Und da führt an der Maus quasi aktuell kein Weg vorbei.
Ja, aber es hört sich danach an, dass da tatsächlich noch einiges zu tun ist. Habt ihr eine Vision, eine Idee? Wann haben Patienten was davon? Wie lange dauert das in der Regel, bis so ein revolutionärer neuer Ansatz soweit ist, dass er wirklich an den Markt gehen kann?
Oh, das ist extrem schwierig zu beantworten hier, ne? Weil wir haben ja schon die wichtigen Dinge diskutiert. Da gibt es natürlich noch andere, ne? Nämlich die Frage, welches wäre beispielsweise die richtige Gruppe von Patientinnen und Patienten, die man damit behandeln kann? Welche Epilepsieform, welche Hirnregion? Und wenn welche Hirnregion, dann welche Unter- oder welche besondere Bereich dieser Hirnteile? Und dann kann man auch die Frage stellen, welches wäre eigentlich die richtige Substanz? Gibt ja da eine große Gruppe an Substanzen oder Wirkstoffgruppen. Faszinierend ist, dass die Idee hier überhaupt in die erste Grundlagenforschungsprüfung kommt und diese Dinge überhaupt gedacht werden. Und das ist der große Vorteil für die Betroffenen, weil natürlich ganz klar ist, also hier wird dran gearbeitet an diesem Thema. Es werden verschiedene Wege versucht zu beschreiten und wir werden definitiv was lernen, entweder über die Anfallsentstehung oder über das, was nicht funktioniert. Das ist leider manchmal auch die einzige große Erkenntnis von solchen faszinierenden Forschungsprojekten. Man weiß am Ende, was nicht funktioniert, um dann darauf aufzusetzen und neue große Projekte zu kreieren. Das kann sein, dass das hier auch so ist. Deswegen also eine Voraussage, wann das möglicherweise in die Umsetzung ist, dafür sind wir noch zu weit weg. Denn wie Michael gesagt hat, es wurde in vitro erst ausprobiert. Das bedeutet noch nicht im lebenden Organismus. Ja, das wurde noch nicht in Ratten oder Mäusen, die sich frei bewegen können, ausprobiert, noch nicht in Patientinnen und Patienten. Also wir reden hier von ziemlich weit in der Zukunft noch liegend. Die meisten sagen immer 10 bis 20 Jahre.
Genau.
Das ist so etwas, man muss sich vorstellen, wenn man eine neue Substanz hat, die man nur in Tablettenform rausbekommen möchte und die im Labor sieht, dann dauert es fast 10 Jahre, bis die marktreif erlangt. Und wir sind, glaube ich, noch einen Schritt davor. Deswegen werden wir hier noch viele interessante Projekte zu diesem Thema, glaube ich, machen können und begleiten dürfen.
Also um es ein bisschen kurzfristiger auszudrücken, das Ziel des Projektes, das wir jetzt haben, auch das von der Europäischen Forschungskommission unterstützt wird, ist auf 5 Jahre angelegt. Und da geht es darum eigentlich, also das grundsätzliche Ziel ist, das Prinzip zu bestätigen oder erarbeiten, also die Hypothese, dass das ein therapeutischer Ansatz sein könnte in der Epilepsie und dass man das zu einem Punkt bekommt, wo es realistisch wird, dass man das zum Beispiel erstmals in einem Patienten testet. Sowas nennt man First in Man häufig. Und da geht es dann auch noch nicht darum, dass man regelmäßig Patienten mit einer schwer behandelbaren Epilepsie damit dann gleich behandelt, sondern da geht es dann eher darum, dass man beispielsweise im OP in einem Areal, in einem Hirngebiet, das ohnehin entfernt wird, testet, ob man so ein Medikament dort ganz lokal einmal anwenden kann mit einer Lichtquelle und ob das dann zum Beispiel dazu führt, dass die Nervenzellen dort aufhören zu feuern. Das könnte man testen und das wären allererste Schritte, um herauszufinden, ob das im Menschen umsetzbar ist. Wir versuchen von Anfang an jetzt, das gut vorzubereiten, deswegen versuchen wir das ja auch in Hirnschnitten von menschlichen Patienten. Und wir versuchen auch mehrere Kategorien von Medikamenten abzudecken. Wir machen das nicht wie die Nadel im Heuhaufen, sondern wir nehmen Medikamente zum Beispiel aus der Intensivmedizin, wo wir eh schon wissen, dass die normalerweise gut wirken, aber dieses Nebenwirkungsprofil ist zu stark. Und wo wir hier auch bislang zum Beispiel jetzt in unserem jetzigen Podcast wieder darüber sprechen, wie wir anfallsunterdrückende Medikamente herstellen können. Das ist nämlich typischerweise auch intuitiv in der Epileptologie. Wir möchten gerne die Anfälle unterdrücken. Noch besser wäre es ja aber eigentlich, wenn man den Krankheitsverlauf so ändern würde, dass die Anfälle gar nicht mehr entstehen. Das heißt, man gibt zum Beispiel ein Medikament, das die Umbauprozesse im Gehirn verändert, die dazu führen, dass das Gehirn immer wieder Anfälle macht. Das ist eigentlich eine andere Medikamentenklasse und da versuchen wir auch von Anfang an jetzt Medikamente zu untersuchen, die zum Beispiel eingreifen in das Immunsystem. Das lernen wir immer mehr, auch eine gewichtige Rolle spielt in vielen Epilepsieformen, dass man da versucht, das Immunsystem zu modulieren, ohne allerdings das Nebenwirkungsprofil davon zu haben.
Ja, das klingt super. Also auch gerade, was du erzählt hast, dass es vielleicht in 5 Jahren oder sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren der erste Mensch das mal anwenden wird, das ist ja echt toll. Und wenn wir jetzt mal so optimistisch bleiben, vielleicht zum Abschluss nochmal eine Einordnung. Also wie revolutionär ist das Ganze, wenn man sich die Geschichte der Epileptologie anschaut und der Medikamentenentwicklung, der Therapieoptionen? Stellen wir uns vor, in 10 Jahren oder 15 gibt's das. Es gibt's auf dem Markt und es funktioniert. Wie wird das einzuordnen sein? Also für mich hört es sich unglaublich an.
Ja, das ist ja auch das Problem, dass es unglaublich ist, ne? Weil, also wenn die Frage ist, wie revolutionär das ist, dann ist das natürlich eine Kombination von fortgeschrittener Pharmakologie und pharmazeutischer Technik und tatsächlich ja auch irgendwie Elektrotechnik und mobile Gesundheitstechnologie. Das wäre schon außerordentlich revolutionär, ne? Weil das einfach zwei verschiedene Dinge miteinander kombiniert, die bislang in dieser Form nichts miteinander zu tun haben. Das macht es aber auch so schwierig, weil man eben beide Schenkel dieses Problems erstmal optimieren muss. Und das ist, glaube ich, alles andere als einfach, aber eine besonders schöne Herausforderung und Gelegenheit, hier weiter gut im Sinne unserer betroffenen Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Also revolutionär und in die Zukunft gerichtet.
Man kann es auch nochmal so sagen oder so betrachten, dass es eine immer größere Menge an antiepileptischen Medikamenten oder anfallsunterdrückenden Medikamenten gibt. Und der Anteil der Patienten ist ja immer noch ungefähr ein Drittel, wo wir das nicht gut in den Griff bekommen, trotz dessen. Und es gibt eine Reihe an Patienten, wo man dann, wenn das eintritt, also wenn man zum Beispiel 2 anfallsunterdrückende Medikamente probiert hat und die haben nicht das Ziel erreicht, dass man keine Anfälle mehr hat, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man mit weiteren solchen Medikamenten dann anfallsfrei wird, rapide ab. Dann versuchten wir auch hier häufig herauszufinden, gibt es denn den einen Ort vielleicht unter Zuhilfenahme von Bildgebung und anderen diagnostischen Maßnahmen, ob es diesen einen Ort gibt. Wenn es den gibt, dann gibt es in einem Prozentsatz der Patienten die Möglichkeit, das chirurgisch zu entfernen. Aber, und das ist regelmäßig bei uns auch der Fall, manchmal können wir ihn nicht direkt finden. Dann würden wir nicht mit dem Skalpell zu Werke gehen. Ja, man könnte sich aber vorstellen, dass man zum Beispiel eine Tiefenelektrode implantiert und sieht, kann das tatsächlich den Anfall dann unterdrücken, wenn man das mit dieser lichtaktivierbaren Medikation macht. Oder man hat mehrere Anfallsursprungsorte festgestellt. Dann kann man auch nicht ohne weiteres operieren. Oder diese Läsionen liegen so nah an Hirngebieten, die man nicht entfernen kann, zum Beispiel die Sprache. Wir sehen sowas regelmäßig. Und solchen Patienten kann man, wenn die eine schwer behandelbare Epilepsie haben, aktuell wenig helfen. Wir tun natürlich alles, was wir können. Aber der Ansatz, den wir uns da jetzt ausgedacht haben, der würde ermöglichen, dorthin zu gehen, weil er wenig invasiv ist, sagen wir, denn wir schneiden dort nichts mehr heraus. Wir legen quasi ein kleines Kabel hin. Und im schlimmsten Falle, so könnte man sich vorstellen, wenn es nicht funktioniert, könnte man das auch wieder entfernen. Ja. Genau, also es macht schon einen großen Unterschied für zunächst mal eine ausgewählte Patientengruppe. Das muss man schon sagen. Aber diese Patientengruppe können wir aktuell nicht gut behandeln, würde ich sagen. Würdest du da zustimmen, Rainer?
Da stimme ich dir zu, wobei wir natürlich auch an anderen Methoden arbeiten, um diese besondere Gruppe gut behandeln zu können. Vielleicht am Ende unseres Podcasts nochmal einen Ausblick, welche Methoden wir eigentlich derzeit hier auch noch weiterentwickeln, die schon anderweitig etabliert wurden. Beispielsweise die Frage, ob man kleine Hirnareale, von denen man weiß, dass die bei der Anfallsentstehung beteiligt sind, dass man die veröden kann durch die sogenannte Radiofrequenzthermokoagulation, eine Methode, die wir seit kurzem hier auch an der Bonner Epileptologie einsetzen. Wir haben die Möglichkeit, mit dem MRT-gesteuerten, fokussierten Ultraschall möglicherweise Patientinnen und Patienten zu helfen mit schwer behandelbaren fokalen Epilepsien. Da wird es künftig auch klinische Studien zu geben. Wir arbeiten an verschiedenen Neurostimulationsverfahren. Also es gibt noch eine Reihe von Möglichkeiten, die Gruppe derjenigen, die man nicht gut behandeln kann, immer kleiner zu machen. Und das ist unsere Aufgabe.
Absolut. Daran arbeiten wir.
Wunderbar. Dann drücke ich die Daumen, dass das gelingt und bin sehr gespannt und hoffe regelmäßig weiter von dir, von euch zu hören, wie der Stand der Dinge ist. Und dann können wir vielleicht auch mal, bevor die 5 Jahre rum sind, nochmal ein Follow-up machen.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Dann bedanke ich mich für heute, unsere Premiere zu dritt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.